Herr Jesus Christus, Lobpreis und Ehre sei dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen neuen Morgen und für die Gelegenheit, Gottesdienst zu feiern, um dich und deinen heiligen Namen zu erheben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir es zur Hand nehmen, darin lesen und darauf hören dürfen. Du willst sprechen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist heute redest, in unseren Alltag hinein, in unser Herz hinein. Öffne du unser Herz für das, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du mich benutzt als dein Werkzeug, dass du mir deine Vollmacht schenkst und deine Worte in meinen Mund legst, dass alles, was heute Morgen hier gepredigt wird, nur dazu dient, dass du groß gemacht wirst und erhoben. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, tritt ein Mann auf den Plan, der neben Mose zum größten Propheten Israels werden wird. Sein Name? Elia. Elia wirkte etwa Mitte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Wir erfahren über ihn etliche, im wahrsten Sinne des Wortes, wunderbare Geschichten. Dieser Mann Gottes erwirkte zahlreiche Wunder im Auftrag und im Namen Gottes. Auch am Ende seiner Tätigkeit, seines Wirkens, wird es regelrecht fantastisch. Elia ist einer von zwei Männern in der Bibel, die nicht sterben, sondern entrückt werden. Nebenher noch, von dem wir im ersten Buch Mose erfahren, ist Elia der Zweite. Er wird von einem feurigen Wagen gezogen, von feurigen Rossen abgeholt und in den Himmel aufgenommen. Was mich besonders beeindruckt hat, wenn ich die Geschichten über den Propheten Elia lese, dann sind es die wiederholten Wendungen und das Wort des Herrn geschah an Elia und das Wort des Herrn kam zu Elia. Immer und immer und immer und immer wieder lesen wir genau diese oder eine ähnliche Formulierung. Das Wort des Herrn geschah zu Elia. Das heißt, Elia tat nichts aus sich selbst heraus. Er hörte auf Gott und er vollbrachte das, was Gott ihm auftrug und was Gott ihm zeigte. Und er sagte auch das, was Gott von ihm erwartete. Ich habe mir gedacht, wenn wir solche Sätze lesen, dann machen wir es uns manchmal leicht. Dann retten wir uns mit folgenden Sätzen. Naja, Elia war eben ein Prophet. Elia war ein berufener Mann Gottes. Da ist es ja selbstverständlich, dass er Aufträge erhält, die er dann ausführt. Aber ich glaube, manchmal machen wir es uns damit zu leicht. Könnte das sein? Denn du musst kein besonders berufener oder besonders begabter Mann Gottes sein, um einen Auftrag für Gott auszuführen. Und es gibt mindestens einen Auftrag in der Bibel, einen Auftrag innerhalb des Neuen Testaments, den wir alle erhalten haben. Und den finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 28. Es ist der sogenannte Missionsbefehl. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, sagt unser Herr Jesus Christus. Und plötzlich merken wir, so einfach können wir uns dann doch nicht aus der Verantwortung stehlen. Nun, bevor ihr glaubt, ich zeige hier mit dem Finger auf euch oder ich stehe hier mit erhobenem Finger vor euch und ermahne euch, nein, ich ermahne mit diesen Worten zuerst einmal mich selbst. Wie oft versäume ich es, diesen Auftrag Gottes zu erfüllen? Diesen Auftrag unseres Herrn Jesus, das Evangelium in die Welt zu tragen. Das ist der größte und wichtigste Auftrag, den es überhaupt gibt. Es gibt nichts Wichtigeres in diesen letzten Tagen, als das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus klar und deutlich zu verkündigen. Doch wie oft beiße ich mir auf die Zunge? Und wie oft tust du es? Wie viele Gelegenheiten habe ich ausgelassen im Laufe meines Lebens? Oh, Dutzende. Auch Gelegenheiten, in denen ich klar wusste, ganz klar wusste, jetzt ist die Zeit, mutig zu sein. Und ich habe den Schwanz eingezogen. Und vielleicht kennst du das. Dabei ist das doch die gewaltigste Botschaft, die es gibt. Das ist eine Botschaft, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, die nicht nur das Leben einzelner Menschen, sondern die Richtung ganzer Völker und Nationen komplett verändern kann. Wir haben es erlebt in der Vergangenheit, wie ganze Nationen umgekehrt sind auf den Bußaufruf mancher Prediger hin. die ganz klar von Jesus Christus erzählt haben. Und von den Konsequenzen einer Ablehnung unseres Herrn Jesus. Und ich glaube, das ist auch heute noch möglich. Ich glaube, Jesus will das heute noch tun, für uns Menschen zur Umkehr zu rufen, weil er Menschen retten möchte. Und ich denke, je mehr Raum wir dem Heiligen Geist geben, desto mutiger und unerschrockener werden wir werden. Aber es muss auch vorbereitet werden im Gebet. Oh, wie wichtig ist es, um die richtigen Gelegenheiten und die richtigen Worte zur rechten Zeit zu bitten. Und das darfst du tun, um dann diesen Auftrag auszuführen. Und ich darf es ebenfalls. Damit zurück zu Elia, dem Propheten. Er bekommt die Aufträge Gottes und er führt sie aus. Eines Tages wird er zu Ahab geschickt, dem König Israels. Ahab ist mit Isabel verheiratet. Isabel ist eine Königstochter, eine Prinzessin, könnte man sagen. Ist die Tochter des Königs von Tyrus. Und sie wird mit Ahab verheiratet. Und ab dem Moment geht es mit dem Nordreich Israel bergab. Das war auch vorher schon so, muss man ehrlicherweise sagen, aber es wird durch Isabel immer schlimmer. Isabel ist in der Bibel eine der schlimmsten Götzenanbeterinnen, die es gibt. Und nicht nur das, sie ist darüber hinaus eine furchtbare und grausame und brutale Frau, denn sie schlachtet die Propheten des Herrn ab. Sie lässt sie abschlachten. Sie selbst dient dem Baal und sie möchte nichts mehr in Israel wissen von dem einzig wahren und lebendigen Gott. Und so tut sie alles, um alle mundtot zu machen und auszurotten, die den einzig wahren Gott, die Jahwe, anbeten und ihn verehren. Und so wird diese Verbindung zwischen Ahab und Isabel zu einer wirklich unheiligen Verbindung. Daran sehen wir, es gibt unheilige Verbindungen auf dieser Erde. Und es ist unsere Verantwortung, genau zu prüfen, auf wen wir uns einlassen. Und was unsere Motivation ist. Und womit wir auch stehen wollen mit unserer Ehe. Wofür wir auch stehen wollen mit unserer Ehe. Elia wird zu Ahab gesendet. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, ab Vers 17 folgendes. Geschrieben steht: Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Elia fordert den König Ahab heraus: Versammle mir das ganze Volk und auch die falschen Propheten und kommt auf den Berg Karmel. Gesagt, getan. Eine riesige Menge strömt auf diesem Berg und dann sind die ersten Worte, die der Prophet, der Mann Gottes, die Elia spricht: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Spannend. Keine liebevolle Begrüßung, kein Hallo. Nein, er konfrontiert das gesamte Volk direkt mit der Sünde, dass sie lauwarm geworden sind. Dass sie sich nicht klar und deutlich positionieren, dass sie keine klaren Standpunkte haben, dass sie im Grunde Fähnchen im Wind geworden sind. Das, was ihnen am besten passt, die Rosinen, die picken sie sich raus. Heute so, morgen so. Und dann wieder ganz anders. So wie es mir zu meinem eigenen Vorteil gereicht. Nur keine klare Positionierung. Und das erleben wir doch auch heute, nicht wahr? Wie aktuell ist die Bibel auch heute noch? Wie deutlich und klar spricht sie auch hinein in unsere Zeit. Und manchmal verschließen wir die Augen davor, weil wir das nicht wahrhaben wollen, wie aktuell Gottes Wort ist. Und wie deutlich er uns auch treffen und berühren will in unserem Herzen. Und dann machen wir lieber dicht, anstatt klar zu sagen: Ja, genau so ist es auch heute noch. Wie oft hinken wir auf beiden Seiten? Wie oft hinkt die gesamte Gesellschaft auf beiden Seiten? So viele Opportunisten, die nur den eigenen Vorteil suchen. Und dann erleben wir, selbst in unseren Kirchen und von den Kanzeln herab, ein verwässertes Evangelium. Predige nur noch die Liebe Gottes. Wir wollen die Menschen ja nicht abschrecken. Vor kurzem habe ich das gehört. Ich habe in einer Gemeinde predigen dürfen und in der Woche vorher erhalte ich über WhatsApp nochmal letzte Instruktionen. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist völlig in Ordnung für mich. Aber einer dieser Sätze lautete sinngemäß: Benny, und denk bitte daran, dass du die Liebe Gottes predigst. Wir wollen die Menschen nicht verscheuchen. Nun, ich höre mir alle meine Predigten noch einmal an. Nicht, weil ich mich so toll finde und mir nachträglich nochmal auf die Schulter klopfe, sondern weil ich immer prüfe, habe ich klar und deutlich die Liebe unseres Herrn Jesus Christus verkündigt. Und ich muss mir bis heute keinen Vorwurf machen, ich habe das immer deutlich gemacht. Was habe ich aber ebenfalls deutlich gemacht? Die Konsequenzen gepredigt, was geschieht, wenn du Jesus nicht annimmst. Und du kannst das eine vom anderen nicht trennen. Und die Menschen müssen beide Seiten kennen, um ihre Wahl zu treffen. Alles andere ist Verblendung des Satans. Du kannst den Menschen die Liebe Gottes predigen und sie gehen trotzdem verloren. Sie müssen auch wissen, es gibt zwei Seiten der Medaille. Und das gilt übrigens auch für Ethik und Moral. Und ich bitte uns, ich ermutige uns, ja, ich ermahne uns, ganz liebevoll, aber sehr deutlich, nehmen wir klare Standpunkte ein zu moralischen und ethischen Themen und Fragen. So wie wir es im Wort Gottes lesen, lassen wir uns bitte kein schlechtes Gewissen machen. Dann werden wir eben verurteilt, dann werden wir eben abgestempelt, dann werden wir eben ausgelacht, dann werden wir eben als rechtsradikal oder fundamentalistisch bezeichnet oder was auch immer. Aber lieber bin ich in den Augen der Welt ein fundamentalistischer Rechtsradikaler, als abzuweichen von dem, was die Bibel sagt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortet ihm nichts. Auch dieser Satz trifft hinein in unsere Zeit. Und die Menschen, sie reagieren nicht. Die Menschen bleiben anteilslos und kalt, als ginge sie das alles nichts an. Als sei das alles egal, die Wahl, die du triffst, spielt gar keine Rolle. Und sie antworteten ihm nichts. Manche vielleicht aus Verlegenheit, das wissen wir nicht. Andere vielleicht, weil sie sich geärgert haben. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen, einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier herrichten und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Spannend. Jetzt reagiert das Volk. Vermutlich, weil sie so verblendet waren, dass sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch die stille Hoffnung hatten, angestachelt auch durch die Gegenwart der Propheten Baals und der Aschera, dass Baal der rechte Gott sein könnte. Ja, lasst uns dieses Gottesurteil vollziehen. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt, aber da war keine Stimme noch Antwort noch einer, der aufmerkte. Die falschen Propheten, die Götzenanbeter, sie dürfen anfangen, sie errichten einen Altar, sie zerstückeln den Stier und legen ihn auf das Feuerholz. Dann beginnen sie im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Ritualen. Das, was sie gelernt hatten, was ihnen beigebracht worden ist. Und sie tanzen um den Altar herum. Und je mehr Zeit vergeht, desto ekstatischer werden sie. Sie sprechen ihre Gebete oder rufen ihre Beschwörungsformeln, aber nichts geschieht. Ich finde es richtig klasse, ich sage das genau so, dass das Wort Gottes so deutlich ist, dass wir auch die Ironie des Propheten Elia lesen dürfen, der diese falschen Götzenanbeter ganz offen vor allem Volk verspottet. Gegen Mittag, da sagt er, ja, was ist los? Ja, warum passiert denn nichts? Wo ist denn nun euer vermeintlicher Gott, den ihr verehrt und den ihr anbetet, den ihr groß macht und erhebt? Warum reagiert er denn nicht? Erwartet einen Moment. Ja, vielleicht schläft er. Ja, vielleicht ist er auch in Urlaub gefahren. Manche Übersetzungen sagen auch, möglicherweise ist er austreten gegangen, also auf Toilette. Und Elia verspottet diese falschen Götzenanbeter ganz offen, weil er weiß, in welchem und in wessen Auftrag und Namen er hier steht, auf diesem Berg, vor dem Volk und vor dem König. Und nichts geschieht, selbst als sie anfangen, sich zu ritzen mit Messern und sich Wunden zuzufügen mit ihren Spießen. So weit können Menschen gehen in ihrer Ekstase und Verblendung und in ihrem Irrglauben, dass sie sich selbst verletzen, in der Hoffnung, ein Wunder erleben zu können. Ich bringe Leistung, ich gebe etwas und Gott gibt mir zurück. Aber so läuft das Spiel nicht. Gott ist souverän. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Maß aussaht. Und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll Wasser. Jetzt am späten Nachmittag ist der Prophet Elia an der Reihe. Die Propheten Baals hatten genug Zeit gehabt, von morgen bis zum Mittag und dann noch einmal ein paar Stunden. Nichts war geschehen. Endlich schreitet Elia ein. Er betritt die Bühne. Auch er zerstückelt seinen Stier, legt ihn auf den Altar, den er zunächst wieder aufbaut, den Altar des Herrn. Das ist eine interessante Notiz, die die Bibel uns hier gibt. Leider erfahren wir die Details nicht. Wir wissen nur, es gab auf dem Berg Karmel offenbar eines Tages einen Altar, der Jahwe, also dem einzig wahren Gott, geweiht worden war. Wir wissen allerdings nicht mehr, das können wir nicht mehr rekonstruieren, was mit diesem Altar geschehen war. War er einfach so lange nicht in Benutzung gewesen, dass er im Laufe der Zeit von selbst mehr oder weniger kaputt gegangen worden ist, abgenutzt worden war? Oder hatten die Baalspriester diesen Altar vielleicht zerstört? Und entweiht und entheiligt. All das verschweigt uns die Bibel an dieser Stelle. Aber wir erfahren, Elia baut diesen, dem Herrn Jahwe geweihten Altar, wieder auf. Und dann tut er im Grunde wieder etwas Ironisches. Er sagt, holt 4 Eimer Wasser und schüttet sie über den Stier und über den Altar, über das Holz, macht alles nass. Und das tut 3-mal. Wer rechnen kann, und das schaffe ich gerade noch, der weiß, 4 mal 3 ist, oh, danke, dass ihr es mir sagt, 12. 12 Eimer voll Wasser werden über den Altar und über das Feuerholz und über den Stier geschüttet. Und das tut Elia natürlich nur einzig und allein aus dem einen Grund, um das Wunder und damit die Größe Jahwes noch einmal zu steigern. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist, und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Jetzt wird es besonders deutlich, um wen es hier geht. Es geht nicht um Elia. Es geht einzig und allein um Gott selbst. Elia nimmt sich keine Stunden Zeit. Elia führt keine komischen Tänze auf. Elia vollführt auch keine Rituale. Er ritzt sich nicht. Er flüstert keine Beschwörungsformeln. Er spricht nur wenige, aber vollmächtige Sätze. Ein ganz kurzes, aber klares Gebet. Herr, es geht um dich und ich bin nur dein Knecht. All das habe ich nur getan, damit du wieder groß gemacht wirst und verherrlicht in Israel. Und bitte erhöre mich. Das ist alles. Das genügt. Wie lange habe ich jetzt vorgelesen? Ich habe nicht mitgestoppt. Das waren vielleicht 20, 30 Sekunden. Die Baalspriester, sie hatten sich stundenlang Zeit genommen. Nichts war geschehen. Elia spricht wenige Sätze. Gleich hören wir, was daraufhin geschieht. An dieser Stelle ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig geworden ist, als ich diese Verse gelesen habe. Elia weiß, es geht nicht um ihn. Und manchmal frage ich mich, wissen wir das auch noch, dass es nicht um uns geht? Dass es in der Gemeinde Jesu nicht um uns geht? Es geht hier nicht um Benjamin Klamt. Es geht nicht um dich. Es geht nur um Jesus. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch in anderen Gemeinden, die ich besuchen darf, dass Menschen sich in den Vordergrund drängen wollen. Und dass sie manche Dienste nur deshalb tun, um selbst gesehen zu werden. Und das ist gefährlich für die Gemeinde Jesu. Wenn es nur noch darum geht, dass ich Macht habe, dass ich auffalle, dass ich etwas zu sagen habe, dass ich hier vorne stehen kann, dass ich mich selbst feiere im Anschluss oder erwarte, dass es andere tun. Wie gefährlich ist das für die Gemeinde Jesu auch heute noch? Und wie oft erlebt man es, dass das Machtstreben Einzelner genau dazu führt, dass ganze Gemeinden kaputt gehen und sich spalten. Weil Menschen nicht berufen sind vom Herrn, sondern sich selbst berufen. Und sich in den Vordergrund drängen und etwas für sich beanspruchen, was ihnen nicht zusteht. Und wie heilsam ist es, das Wort Gottes zu lesen und Männer wie Elia zu sehen und zu bemerken, sie haben etwas im Herzen begriffen. Gott ist es und er allein, der beruft und der begabt. Und ich bin nichts weiter als ein Knecht und Werkzeug in der Hand des einen, wahren Gottes. Und nur dann, wenn ich das begriffen habe, nur dann, wenn ich immer wieder demütig dem Herrn meinen Dienst hinlege und ihn darum bitte, dass er wirkt, nur dann kann es dauerhaft und kontinuierlich segensreich sein. Alles, was von Menschen gemacht ist, hat nicht auf Dauer Bestand. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie da selbst. Auf dieses kurze, aber vollmächtige Gebet Elias zu Jahwe, zu Gott dem Herrn, da fällt das Feuer vom Himmel, ohne Verzögerung. Und es frisst alles auf, den Stier, das Holz und den Altar und die Steine. Alles wird von diesem göttlichen Feuer aus dem Himmel verzehrt. Von einem Moment auf den anderen. Und das ganze Volk weiß, wer der wahre Gott ist. Dann tut Elia etwas, das uns vielleicht befremdlich erscheinen oder erschrecken mag. Er sagt zu dem Volk: Greift die Propheten Baals und tötet sie. Für uns ist das vielleicht nicht mehr nachvollziehbar, aber die Bibel sagt das genauso. Im 5. Buch Mose können wir das nachlesen, das ist ein Gebot des Herrn selbst, dass ein Prophet, der nicht dem Herrn dient, getötet werden soll, aus der Mitte des Volkes ausgerottet werden. Elia befolgt also nur, was schon Mose aufgetragen worden war. Nun, so könnte man meinen, ist Elia am Hochpunkt seiner Karriere angelangt. Nach einigen Wundern, die wir schon in Kapitel 17 lesen können, kommt jetzt dieses Gottesurteil auf dem Karmel. Elia erweist sich als der Prophet des einzig wahren Gottes. Aber dann passiert Folgendes. Es wird der Königin Isabel berichtet, dass ihre Propheten abgeschlachtet worden sind. Und was tut sie? Sie lässt Elia ausrichten, wenn ich dich zu fassen kriege, morgen bist du tot. Und daraufhin stürzt Elia in ein tiefes Loch. Er, der die Hand Gottes in seinem Leben bis dato so deutlich gespürt hatte, der gerade Zeuge geworden war dieses fantastischen göttlichen Wunders, er stürzt auf einmal, man kann es so sagen, in eine regelrechte Depression. Von einem Augenblick zum anderen ist nichts mehr, wie es vorher war. Und er flieht eine Tagereise weit in die Wüste, so sagt es die Bibel. Aus Angst vor der Königin Isabel und vor ihrer Rache. Und dort begegnet ihm Gott wieder. Durch einen Engel richtet er ihn auf, auch körperlich, indem er ihm zu essen und zu trinken bringen lässt, indem er ihn versorgen lässt. Dann gibt Gott einen Befehl: Geh an den Berg Horeb. Und auch das ist interessant, die Bibel sagt uns das sinngemäß, aus der Kraft dieser göttlichen Speise heraus geht Elia dann 40 Tage und 40 Nächte an den Berg Horeb. Und was geschieht da? Das ist eine Szene, die so unglaublich tief geht und auch mit diesem Gottesurteil auf dem Karmel zusammenhängt, dass ich sie wenigstens kurz erwähnen möchte. 1. Könige 19, als Elia dann am Horeb ankommt, da fordert Gott ihn auf. Ab Vers 11 geschrieben steht, der Herr sprach, geh heraus, also aus einer Höhle, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Manche Menschen denken ja von Gott, er sei ein eifernder oder nur so, er sei ein eifernder und rachsüchtiger, ja beinahe schon tyrannischer Gott, der Menschen Gebote und Gesetze aufzwingt, der ihnen den ganzen Spaß und die Lebensfreude rauben möchte. Und zumindest scheint das für mich hier in diesen wenigen Versen durch, auch Elia hatte vielleicht eine ganz ähnliche Vorstellung. Es bleibt ein Stück weit Spekulation, das muss ich zugeben, das ist meine Interpretation. Aber Gott begegnet ihm zunächst einmal nicht, wie man es vielleicht erwarten sollte, weder in dem starken Wind, in dem Sturm, in dem Brausen, noch in dem Feuer, noch in dem Erdbeben. Ist Gott auch so? Wirkt er auch so? Ja. In Jeremia 23, Vers 29 heißt es, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Oh ja, Gott kann sich auch in seiner Macht und seiner Kraft erweisen. Und sein Wort kann Menschen erschüttern im tiefsten Inneren und Felsen zerschmeißen. Aber es ist nur die eine Seite. Und offensichtlich hatte Elia verlernt, auch die andere Seite Gottes zu sehen. In all den Wundern und den Krafterweisungen Gottes hatte Elia nicht mehr gewusst, wie Gott noch ist. Aber Gott erkennt das Herz seines Propheten und dann zeigt er sich ihm in diesem stillen, sanften Säuseln. Nur ein Windhauch. Aber das Schöne ist, Elia wusste aus der Vergangenheit, dass Gott sich auch so zeigt, dass Gott auch so wirkt, denn er erkennt das sofort. Wo er weiß, ja, dieser sanfte Wind auf meiner Haut, das ist das Wirken Gottes. Er geht jetzt an mir vorüber. Und so ist es bis heute geblieben. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der du von Gott auch so denkst, er sei der gewaltige Herrscher und du traust dich nicht, zu ihm zu kommen, weil deine Ehrfurcht so groß geworden ist. Du denkst vielleicht von ihm, er bestrafe dich oder Seine Rache liege über deinem Leben, weil du krank bist oder arbeitslos oder was auch immer. Das ist ein falsches, unvollständiges, unbiblisches Gottesbild. Gott ist der, der dich genau kennt. Gott ist der, der genau weiß, was du in welcher Situation brauchst. Gott ist der, der dich herausfordern will. Gott ist der, der dich ermahnt. Gott ist der, der dich zur Umkehr ruft. Oh ja, das werde ich heute Morgen nicht verschweigen. Gott ist der, der deine Sünde aufdeckt durch den Heiligen Geist und von dir erwartet, dass du sie auch klar als Sünde benennst. Aber Gott ist auch der, der deine Tränen sieht und deinen Schmerz und deine Verzweiflung und deine Trauer und deine Depression, wenn du am Boden liegst. Und dann will er sich dir zeigen auf diese Art. Und das heißt, wenn du mich auch so nicht erkannt hast in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten, hier bin ich, so wie du es jetzt brauchst, mit Liebe und Güte und Barmherzigkeit und mit der Ermutigung, der Auftrag, er gilt immer noch. Elia war jetzt 6 Wochen weg. Einen Tag ist er in die Wüste gelaufen, hat sich versteckt vor Isabel. Dann ist er 40 Tage an den Horeb gewandert. Jetzt ist ihm Gott wieder erschienen und Elia weiß, Gottes Auftrag für mich hat sich nicht geändert und gestärkt durch diese Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst kann er weiter seinen Dienst tun, wer du auch bist. Was dich auch bewegt im Moment. Gott will auch für dich in deinem Herzen und in deinem Leben Dinge bewegen und verändern, dass du dich wieder einlassen kannst auf den Auftrag, den du hast. Und damit schließe ich ab und ich schlage die Brücke noch einmal zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Aus meiner Sicht gibt es keinen größeren Auftrag als diesen. Für Jesus, unseren Herrn, einzustehen und den Menschen das zu sagen, was allein Rettung bringt. Und das ist das, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Nichts anderes wird dich retten. Kein falscher Götze, kein falscher Prophet. Nichts, was Menschen dir erzählen und dem entgegensteht, was die Bibel uns sagt, wird dich jemals retten. Nur einer rettet dich. Und der Name lautet Jesus Christus. Lasst uns gehen im Auftrag und in der Kraft Gottes und dieses wunderbare, einzigartige Evangelium verkündigen, dass noch viele Menschen hören, wer Jesus ist. Viele Menschen herausgefordert werden in Liebe und Respekt. Kehr um und tu Buße. Und vertrauen wir dem Heiligen Geist, dass er den Rest tun wird im Herzen all derer. Angefangen bei denen, die uns lieb und teuer sind, bis hin zu denen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen und die uns Gott eines Tages über den Weg schickt. Und wo wir dann wissen, jetzt dürfen wir in der Kraft Gottes mutig das Evangelium verkündigen. Gelobt sei Gott dafür im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.